So, wir möchten heute mit dem Wort Gottes aus Epheser weitermachen. Dort, wo ich vor 3 Wochen aufgehört habe, genau dort will ich heute weitermachen. Ein Mann schaute einmal zu, wie eine Gruppe Kinder draußen in der Natur gespielt haben. Sie liefen und versteckten sich und schossen aufeinander. Nun, sie spielten Krieg, das, was Kinder des Öfteren machen. Und der Mann, der hatte aber einiges an Leid durch den Krieg miterlebt und es tat ihm weh, dass die Kinder Krieg spielen. Er rief die Kinder zusammen und sagte, er wolle ihnen mal einen Vorschlag machen, ein anderes Spiel zu spielen. Spielt doch mal Frieden. Oh ja, dachten die Kinder, wir spielen Frieden. Sie steckten ihre Köpfe zusammen und beratschlagten. Der Mann schaute das von der Seite an. Ja, eine Zeit lang tuschelten und fuschelten sie dort drin. Plötzlich kamen die Kinder zu dem Mann zurück und sagten, lieber Mann, wie spielt man denn Frieden? Das ist eine Frage, die eigentlich geradewegs wie ein Blitz in die Herzen unserer Gesellschaft hineintrifft. Wie lebt man Frieden? Wie lebt man Einheit? Wie macht man das? Die Kinder können von klein auf Krieg spielen und niemand bringt seinen Kindern bei zu streiten. Alle Kinder können es und zwar so ziemlich perfekt, einige sogar noch perfekter. Aber Frieden spielen, Frieden leben, einig sein, das ist eine Schwierigkeit. Und heute geht es genau um diese äußerst schwierige zwischenmenschliche Beziehung. Die Einheit durch Frieden zu bewahren. Es geht also darum, die Einheit durch eifriges Bemühen zu erhalten durch das Band des Friedens. Nun, ich rede nicht von der Einheit in der Welt, die es ja nicht gibt. Ich rede von der Einheit in die Gemeinde, die Gott gemacht hat. Und diese Einheit sollen wir als Gemeinde bewahren. Entsprechend dieses Satz, werde ich meine Predigt einteilen in diese 3 Hauptpunkte und ihr findet sie auch in dem Wochenblatt, das ich ausgeteilt habe. Das erste ist, sei eifrig bemüht. Das zweite ist, Einheit bewahren. Also sei eifrig bemüht, Einheit zu bewahren. Und das dritte, durch Frieden. Das ist unser Ich will mal sagen, der Hauptauftrag, den Gott durch sein Wort uns heute gibt, sei eifrig darum bemüht, Einheit zu bewahren durch den Frieden. Ich möchte den Abschnitt, der dazugehört, lesen. Ich werde aber nicht nur diesen einen kleinen Satz lesen, sondern auch die Verse davor und danach, die alle zusammengehören. Epheser 4, Verse 1 bis 6. Die Predigt wird über die Verse 3 bis 6 sein. Epheser 4, Verse 1 bis 6. Ich erinnere nur noch einmal daran, Paulus hat an die Epheser einen langen Brief geschrieben und die Hälfte dieses Briefes, also Kapitel 1 bis 3, da hat er die große Lehre des Evangeliums, also die Lehre vom ganzen Reich Gottes oder wie soll ich sagen, von dem Ratschluss Gottes dargelegt. Von Anfang an, dass Gott uns auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, bis hin, wie er die Gemeinde Juden und Heiden und alle Menschen zu einer Einheit gemacht hat und wir dazu da sind, ihn zu verherrlichen. Alles hat er dargelegt, diese ganze, wie wir es heute nennen, er hat es damals nicht so genannt, theoretische Theologie oder Theologie, würden wir vielleicht einfach sagen. Und dann fängt er an, über das Praktische, was diesem Ganzen folgt, zu reden. Wenn das so ist, was Gott für uns getan hat und uns all diese vielen Reichtümer und Herrlichkeiten gegeben hat und noch geben will, dann müssen wir entsprechend wandeln. Da müssen wir irgendwie auch dem angemessen leben. Und darum geht es genau hier ab Vers 4 und dann für die weiteren 3 Kapitel. Er schreibt, so ermahne ich euch nun, ich, der Gebundene, im Herrn, also er war ein Gefangener, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid, indem ihr mit aller Demut und Sanftmut mit Langmut einander in Liebe ertragt und eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen worden seid, zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Ein Gott und Vater aller, über allen und durch alle und in euch allen. Wie auch beim letzten Mal möchte ich gerne mit der Frage beginnen, an den Text, was sollen wir tun? Das ist eine Frage, die uns Christen ja oft beschäftigt. Was muss ich tun als Christ? Nun wollen wir diese Frage an den Text stellen und fragen, was sollen wir tun? Und wenn wir den Text mal genau anschauen, Vers 3, dann steht dort gleich am Anfang, seid eifrig bemüht. Also das, was wir tun sollen als Christen, heißt eifrig bemüht sein. Und wir wollen natürlich wissen, worum sollen wir denn eifrig bemüht sein? Das steht dort, eifrig bemüht sein, etwas zu bewahren. Okay, gut, jetzt wissen wir, dass wir eifrig bemüht sein sollen. Wir wissen jetzt auch, dass wir uns sehr darum bemühen sollen, etwas zu bewahren. Also dieses Wort übrigens, das dort mit seid eifrig bemüht übersetzt wird, das könnte man auch wiedergeben mit auf etwas Acht haben, etwas beobachten, sich bemühen, sich anstrengen, alles dran setzen. Oder auch, wenn es um die Zeit geht, kann es auch heißen, sich beeilen, sehr beeilen. Nun, ihr fragt mich jetzt natürlich, gut, eifrig bemüht sein zu bewahren, aber was sollen wir denn bewahren? Nun, der Text sagt uns ganz klar, seid eifrig bemüht, die Einheit zu bewahren. Einheit. Gottes Befehl an uns ist ganz einfach. Bemühe dich eifrig darum, die Einheit in der Gemeinde zu bewahren. Nun, in der Gemeinde, ich meine, es ist gut, wenn wir überall Einheit bewahren, auch in unseren Familien, auch mit anderen Menschen um uns herum. Nur in diesem konkreten Beispiel, da wo Paulus hineinredet, da redet er zu einer Gemeinde und er fordert gerade die Gemeinde auf, in besonderer Weise Einheit zu bewahren. Nun also an die Gläubigen. An alle Gläubigen wird aufgefordert, besonders aber an die örtliche Gemeinde, Einheit zu bewahren. Und über diese Einheit und wie wir sie bewahren können, wollen wir jetzt reden. Ich könnte jetzt auch sagen, gut, ich bin fertig in 10 Minuten, das würde euch wahrscheinlich verwundern. Und dann sage ich, es geht nach Hause und bewahrt die Einheit alle. Dann würdet ihr wahrscheinlich diesen Kindern gleichen, vielleicht auch nicht, dann umso besser. Aber ich fürchte, ihr könntet diesen Kindern gleichen, die sich dann zu Hause hinsetzen und überlegen, was machen wir jetzt, um Einheit zu bewahren? Und dann am Ende hoffentlich dann wiederkommen und sagen, Andreas, wie macht man das eigentlich? Was ist das grundsätzliche Problem, wie man Einheit bewahren kann? Also lasst uns darüber nachdenken. Wir sollen also etwas bewahren. Wir sollen etwas aufrecht erhalten. Das heißt also etwas, was schon da ist. Wir müssen es nicht machen. Ja, also ihr müsst hier nichts machen. Es ist etwas, das da ist und das muss jetzt aufrecht erhalten werden. Irgendwie muss es bleiben. Es darf nicht kaputt gehen. Es darf nicht verloren gehen. Und das ist die Einheit des Geistes. Nun, was ist Einheit? Lasst uns mal kurz darüber nachdenken, was Einheit überhaupt ist, damit wir vom Gleichen reden. Heißt Einheit, dass wir alle ganz gleich denken, die gleiche Überzeugung, die gleichen Meinungen haben? Nun, in gewisser Weise tatsächlich ja. Denn schaut mal, an die Korinther schreibt Paulus und die Korinther, das war eine Gemeinde, die war sehr zerstritten, mit Spaltungen behaftet. Und an diese Gemeinde schreibt er und sagt, ich ermahne euch aber, ihr Brüder, 1. Korinther 1,10, wenn das jemand nachlesen möchte, ich ermahne euch, Kraft des Namens unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle einmütig seid in eurem Reden und keine Spaltung unter euch zulasst, sondern vollkommen zusammengefügt seid in derselben Gesinnung und in derselben Überzeugung. Und an die Philipper, eine andere Gemeinde, das war eher eine vorbildhafte Gemeinde, die viel mit Paulus zusammengearbeitet hat. Und wenn sie nicht mit ihm reisen konnte, dann haben sie ihm Geld geschickt, damit er die Evangelisation machen konnte. Aber sie hatten auch Uneinigkeiten in der Gemeinde. So, die Einigkeit, die Einheit war dort nicht gerade das Vorbildhafte bei den Philippern. Und an sie schreibt er, wenn schon all so viele gute Sachen bei euch da sind, dann, Philipper 2, 2 und 5, macht meine Freude vollkommen, indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig auf das eine bedacht seid. Und dann der Schlüssel des Verständnisses in Vers 5. Ihr sollt so gesinnt sein, wie es Jesus Christus auch war. Paulus sagt hier nicht einfach, ihr sollt eine Einheit bewahren. Ja, wenn er sagen würde, macht euch eine Einheit und dann bewahrt das alle, dann hätte er schon den Grundstein für die Streitigkeiten gelegt. Dann stellt euch mal vor, wir würden jetzt miteinander beraten, welche Einheit wollen wir denn bewahren? Worauf wollen wir uns einigen in all den verschiedenen Fragen? Wir denken doch alle unterschiedlich. Niemand von uns ist vollständig gleich. Selbst in einer Familie, die zusammen aufwächst, ist nicht alles gleich. Einer denkt so, der andere so. Und selbst da ist manchmal schwierig, Einheit und Einigkeit zu bewahren. Nun, Paulus sagt hier, ihr sollt die Einheit des Geistes bewahren. Das müssen wir bedenken. Das steht hier nicht umsonst. Wenn wir einen Text aus der Bibel auslegen wollen, müssen wir ihn so ganz genau beobachten und studieren. Also welche Einheit sollen wir bewahren? Die Einheit, die der Heilige Geist in den Gemeinden gewirkt hat. Er hat sie gemacht. Okay? Und wir sollen sie bewahren. Das ist ein klarer Auftrag. Aber wir müssen sehen, was das für eine Art von Einheit ist. Es handelt sich hier also nicht um eine Einheit, die von Menschen gemacht wurde. Menschen können in gewisser Weise eine Einheit machen. Sie können sie herstellen. Aber sie ist niemals göttlich. Sogar wenn sie versuchen, es ganz biblisch zu machen, so gut sie es biblisch machen können, schaffen sie nicht, eine göttliche Einheit herzustellen. Sie schaffen, das geht einfach nicht. Das Problem, das große Problem, weshalb wir Menschen es nicht können, und wo auch die Lösung des dauernd Verlierens von Einheit liegt, ist unser Egoismus, unser natürliches Herz. Das ist unser Problem. Und stell dir vor, streng genommen heißt es, du bist das Problem, dass du nicht Einheit halten kannst. Du bist dein eigenes Problem. Ich meine, für wen ist das jetzt erbauend oder hilfreich, zu wissen, dass er sein eigenes Problem ist? Aber das ist das, was es ist. Lass mich das erklären. Also ich versuche es mit kleinen Schritten zu machen. Als kleine Kinder, ja, haben wir schon oft beobachtet, streiten wir uns um die kleinen Autos, Rassel, Spielzeuge. Ja, sie streiten sich. Beide wollen das haben. Und dann werden sie ein bisschen größer und streiten sich um den Fußball. Und irgendwann, wenn sie noch größer werden, dann streiten sie sich um irgendwelche Positionen. Sie wollen in der Klasse etwas gelten. Sie wollen in der Gemeinde vielleicht eine bestimmte Position haben. Sie wollen Anerkennung und um diese Dinge streiten sie sich. Vielleicht streiten sie sich jetzt nicht mehr um die kleinen Autos, sondern um die großen Grundstücke, wem das denn nun gehört. Wir streiten andauernd. Familien streiten, Firmen streiten und sogar Länder streiten bis hin zu Kriegen. Und die Ursache für all diese Streit und Uneinigkeit ist immer die gleiche. Es sind unsere Vorstellungen, unsere Wünsche, und unsere Ziele, die wir verwirklichen wollen. Jeder hat seine eigenen. Und die sind das Problem. Das heißt, meine Wünsche, meine Ziele sind das Problem, weshalb Streit entsteht. Na, deine auch. Also ich bin nicht alleine schuld. Eure Probleme sind es auch. Würdet ihr alle tun, was ich will, hätten wir keine Probleme. Ja, dann würden wir schön in Einheit leben. Verlangt von mir bitte nicht, dass ich das tue, was ihr wollt. Da bin ich nicht so ganz bereit für. Und das ist das Problem. Es kann ein kleines Auto sein bei den Kindern. Es können große Besitztümer bei den Großen sein. Oder es können die Mächte der Welten sein, die sich streiten, weil sie über mehr in der Welt Macht haben wollen. Oder John MacArthur, lass mich das in seinen Worten nochmal das Gleiche ausdrücken. Die Ursache ist immer dieselbe. Die verdorbene, ichsüchtige und selbstsüchtige Natur des Menschen. Es ist also unser Eigenwille, der fast immer die Ursache für Unstimmigkeiten, Streit und Spaltung ist. Und da müssen wir ansetzen. An unserem Herzen, an unserem Eigenwillen, wenn wir das, was der Geist Gottes an Einheit in der Gemeinde gewirkt hat, bewahren wollen. Genau dort in unseren Herzen müssen wir ansetzen. Wären wir Engel Gottes vollständig auf den Willen und das Wesen Gottes ausgerichtet? Ja, stellt euch vor, wir wären alle wie die Engel Gottes. Wir würden ganz genau das tun, was Gott sagt. Wir würden unseren Willen überhaupt nicht beachten. Gott würde uns senden, wir würden gleich gehen, so wie die Engel es tun. Gott sagt, beschütze den dort und du sollst sein Schutzengel sein und du sollst dorthin gehen, die Botschaft bringen. Und wir würden das alles machen. Genauso wie Gott es uns sagt, so wie wir das in der Bibel lesen, von all diesen Dingen. Wir würden alles sofort so machen, ohne dass wir unseren eigenen Willen ausleben. So wie die Engel. Was würden die Menschen um uns herum sagen? Ey, das sind alles Engel. Die sind gut wie die Engel. Und vielleicht habt ihr jetzt schon eine Idee, weshalb es so wichtig ist, diese Einheit tatsächlich zu bewahren. Das zeigt von unserem gesamten Verhalten auf Christus. Die Menschen merken dann auf einmal, das ist nicht ganz von dieser Welt. Und dazu sind wir berufen, in Jesus Christus eins zu sein. Das ist eines der Erkennungsmerkmale wahrer Gläubige. Jesus betete dafür, bevor er in der Nacht verraten und am Tag darauf gekreuzigt wurde. In dem sogenannten hohepriesterlichen Gebet in Johannes 17 betete Jesus für seine Jünger. Er hatte sie bewahrt, er hatte sie beschützt und nun sollte er zurück zu seinem Vater gehen. Und die Jünger, die blieben alleine auf der Erde. Und Jesus wusste, es werden noch mehr Menschen durch sie gläubig werden. Und sie brauchen alle den Schutz Gottes. Sie müssen im Glauben an Jesus Christus bewahrt werden. Und Jesus betete in besonderer Weise nicht nur um die Bewahrung, sondern gerade um die Einheit. Als eines der höchsten Güter, die wir bekommen können als Christen, einig zu sein. So wie Jesus mit dem Vater eins ist, das hat Jesus als Beispiel genommen, als Vorbild. Und er sagte, Vater, so wie wir eins sind, so sollen auch die Menschen mit uns eins sein. Eine so hohe Grad an Einheit ist Gottes Ziel mit uns. Und daran werden die Menschen erkennen, dass wir seine Kinder sind. Und dass Gott seinen Sohn Jesus auf die Erde gesandt hat. Nun, ich möchte mal versuchen, ein Beispiel zu finden, wie wir diese Einheit vielleicht als bildlich darstellen könnten. Damit wir uns das vorstellen können, wie es funktioniert. Nehmen wir mal die militärische Einheit. Das ist ja auch eine Einheit, oder? Wir nennen das sogar Einheit. Also zumindest im Deutschen. Ist es im Russischen auch so? Militärische Einheit? Nee, das ist das Militär. Aber wenn man einen Teil vom Militär nimmt. Also im Deutschen sagen wir, eine bestimmte Teil eines Militärs, die gemeinsam einen bestimmten Teil der Aufgabe erfüllen, die nennt man Einheit. Sie gehören zusammen. Und interessant ist, in diesem Militär tun die Soldaten nicht ihren Willen. Beachtet mal einfach die Sache mit dem Willen. Die müssen absoluten Gehorsam leisten ihren Vorgesetzten gegenüber, damit das funktioniert. Stellt euch einmal vor, jeder Soldat würde dorthin schießen, wohin er gerade will. Und er würde gerade dorthin in den Krieg laufen, wo er gerade will. Die Leute, die würden sich alle zerstreuen, damit es keinen Krieg zu gewinnen. Also werden die Soldaten darauf gedrillt, absolut ihren übergeordneten Gehorsam zu sein. Nun ist das die Einheit, von der die Bibel spricht. In gewisser Weise könnten wir Parallelen ziehen. Wir sollen Gott gehorsam sein, absolut. Wir sollen unseren Willen absolut unter seinem Willen stellen. Dennoch vergleicht die Bibel diese Art von Einheit, wie wir sie im Militär kennen, nicht mit der Einheit, die wir leben und bewahren sollen. Dieses Prinzip, sich einander zu unterordnen, ist biblisch und das soll gelebt werden. Da ist die Leitung der Gemeinde und die Gemeinde soll sich der Leitung unterordnen. Die Frau soll sich dem Mann unterordnen, die Kinder sollen sich den Eltern unterordnen. Wir sollen uns unseren Arbeitgebern unterordnen, wir sollen uns insgesamt dem Staat unterordnen und eigentlich sollen wir uns generell gegenseitig unterordnen. Also das Prinzip ist da. Und dennoch ist das nicht ganz das, was an Einheit vergleichbar ist. Es gibt da eine Besonderheit in der Einheit, von der Gott hier redet. Die einzigartige Besonderheit der Einheit, die durch den Geist gemacht wird, ja, die auch kein Mensch machen kann, wo ein Mensch kann ja sagen, du musst deinen Willen mir unterordnen und damit Einheit erzwingen, wie im Militär. Die besondere Einheit, die der Geist wirkt, ist, sie besteht darin, dass sie den Egoismus des Menschen umgeht. Sie hebelt ihn quasi aus, indem sie das Herz neu macht. Und außerhalb des Menschen wird eine göttliche Richtlinie definiert, nach der alles ausgerichtet wird. Wir können uns das vielleicht fast so vorstellen, als würde der Geist eine Operation an unserem Herzen durchführen, wo er sagt, ich nehme den Willen des Menschen weg, und das tut er nicht, aber nur zum Vorstellen, damit er nicht mehr seinen eigenen Willen tut und ich gebe ihm ein neues Herz, um Gottes Willen tun zu wollen. Damit hat der Geist den ganzen Egoismus weggenommen und schon ist dort eine Menschenmenge entstanden, eine Gemeinde, die alle diesen einen Willen Gottes tun wollen. Und das ist die perfekte Einheit. Das Problem ist, wir haben alle noch unseren Willen, stimmt's? Auch wenn wir durchaus ein neues Herz bekommen haben und ein neues Ziel vor Augen haben und anders streben sein zu wollen. Nichtsdestotrotz haben wir immer noch ein Problem mit unserem eigenen Willen. Und das wird auch bis zum Tod so bleiben. Ja, wir könnten jetzt gerade sagen, dass Elsa Werle, unsere Schwester, nicht mehr diesen Kampf des Eigenwillens mit diesem sündigen Leib hat. Apropos Leib, Körper, das ist es. Genau, das ist es. Das ist die Art von Einheit, wie die Bibel sie beschreibt. Das ist das beste Bild, um diese Einheit verkörpern zu können. An die Korinther schreibt Paulus das, so ziemlich ähnlich wie hier auch in Epheser, nur mit anderen Worten schreibt er über das Ganze. Und er sagt, Korinther 12, 12 und 13, so wie der Leib einer ist und doch sind viele Glieder. Ja? Wir haben viele Organe an uns, viele Glieder. Aber all diese Glieder sind ein Leib. Obwohl es viele sind. Und als Leib sind sie aber eins. So auch der Christus. Ja, wir sind ja alle durch einen Geist in einen Leib hineingetauft worden, durch die Geistestaufe. Ob wir Juden sind oder Griechen, Knechte, Freier, was auch immer. Ihr wisst alle, dass ich mit Geistestaufe nicht irgendetwas Pfingsterisch-Charismatisches meine. Sondern wenn wir wiedergeboren werden und ein neues Herz von Gott bekommen, dann bekommen wir den Geist in unseren Herzen hinein. Und damit ist es sozusagen eine Geistestaufe. Übrigens, die Geistestaufe wird in der Bibel immer in der Vergangenheit erwähnt, ja, oder in der Zukunft. Aber niemals in etwas, was eine Aufforderung, dass jemand etwas tun soll. Nur so nebenbei. Also ein Leib. Wir sind ein Leib, ein Körper. Also jetzt meine Frage, also ich schnappe jetzt nicht über bei den nächsten Fragen. Ja? Also denkt nicht, ich habe jetzt den Verstand verloren. Ehrlich, habt ihr euch mal mit der einen Hand die andere ausgetrickst? Wenn ihr mal was Schweres tragen musstet, habt die eine Hand gestritten und gesagt, ich trage das nicht, das kann die andere Hand tragen? Oder wenn ihr einen weiten Weg gehen musstet, dass das der eine Fuß sagt, ey, ich fange nicht an, wenn, dann fängt der andere an, ich werde nicht den ersten Schritt machen. Hat schon mal passiert? Oder ist jemandem von euch schon mal etwas auf die Hand oder auf die Finger gefallen und der Rest des Körpers hat gesagt, ha, 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 jetzt hast du es. Das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Oder hat sich jemals bei euch der Magen beschwert, dass die Zunge so leckere Sachen essen darf und der Magen, muss die ganze Zeit nur mit der Verdauung arbeiten? Aber wenn wir in der Gemeinde sind, ein Leib, unterschiedliche Begabungen, ein Leib, wie schnell passiert es dort, dass man aufeinander neidisch ist, dass man denkt, das könnte aber auch der mal machen? Wie oft passiert das? Oder wir beachten nicht, dem anderen ist etwas Schlimmes widerfahren und ja, wir achten nicht darauf, wenn jemand tot ist, vielleicht ja, aber viel, viele andere Schwierigkeiten haben unsere Geschwister. Wir beachten es nicht. Ich möchte euch was von einer Krankheit erzählen, wo das, was ich euch gesagt habe, in gewisser Weise passiert. Menschen, die einen Teil ihres Körpers nicht akzeptieren. Neglect, kann man dazu sagen. Meistens ist es durch Schlaganfall nicht so stark ausgeprägt, aber es kann passieren, dass die Leute nur eine Hälfte sehen. Sie sehen alles, aber nur eine Hälfte zählt für sie. Ja, und wenn sie dann in den Spiegel gucken, dann sagen sie, okay, da ist gekämmt, das andere ist egal, ob das nun gekämmt ist oder nicht. Sie beachten nur eine Seite. Es kann so schlimm werden, dass die Leute im Bett liegen, da liegt der eine Arm daneben, sie sagen, das ist ein Fremdkörper, der stört mich. Das gehört nicht zu mir, der muss weg. Die wollen den Arm amputiert haben, weil dieser unnütze Fremde, der Arm ist völlig heile, die können alles mit ihm machen. Aber die empfinden ihn als Fremdkörper. Diese Krankheit gibt es. Wenn wir das einmal würden auf die Gemeinde übersetzen, dann habe ich das Gefühl, dass die meisten Gemeinden in unserem Land einen geistlichen Neglect haben, Schlaganfall gekriegt, und zwar vom Feinsten oder gleich ein paar nacheinander. Sie beachten den einen nicht, sie beachten den nächsten nicht, und wenn jener viel zu tun hat, achtet jener nicht darauf. So wie am Anfang meine Fragen mit Hand und Mund und Nase, die Nase habe ich nicht erwähnt, aber Mund, Magen oder Hände und Füße, gesagt, genau das machen sie. Oder muss ich vielleicht sagen, genau das machen wir. Ich möchte euch bitten, euch zu prüfen, inwiefern ihr tatsächlich aufeinander Acht gebt und inwiefern ihr bereit seid, aufeinander zuzugehen, um Einheit zu bewahren und wirklich zu leben. Zwei Prinzipien möchte ich bezüglich der Einheit des Leibes für die Gemeinde, also als Gemeinde geben. Die nehmen wir aus Epheser 4, die weiteren Verse bis Vers 16. Werde ich jetzt nicht tief gehen, mehr allgemein. Gott gibt der Gemeinde Leitung zur Zurüstung der Gemeinde. Und das zweite Prinzip, jeder Einzelne setzt seine Geistesgabe dazu ein, andere beim Wachstum und in der Auferbauung zu helfen. Also das gleiche Bild. Jeder ist ein Glied am Leib. Ja, wir könnten jetzt sagen, okay, ich bin vielleicht der Mund, ein anderer ist die Hand, ein nächster ist der Fuß. Der Fuß, der fährt Katharina nach Hause und bringt sie wieder her. Die Hand, die macht hier die Beleuchtung oder den Strom und stellt die Stühle zurecht. Ich fantasiere nur ein bisschen, um Vergleiche zu machen. Und einer muss Auge sein, um wirklich zu sehen, wer Schwierigkeiten hat, wo Probleme sind. Und einer muss ein Ohr sein, um zu hören, was der andere an Sorgen hat, die er zu erzählen hat. Und so sind wir alle Glieder an einem Leib, unterschiedlich. Natürlich ist das immer nur ein Vergleich, aber ihr versteht das ja. Aber so müssen wir aneinander Handreichung tun, einander helfen. Das ist das Prinzip des Wachsens. Denn dieses, also das eine Prinzip ist, dass die Leitung dafür sorgen muss, dass die Gemeindeglieder wachsen. Das ist das, worum ich mich jetzt bemühe, dass ihr Erkenntnis bekommt, dass ihr wachst in eurer Erkenntnis, damit ihr zugerüstet werdet und versteht, ich muss wirklich dran gehen, ich muss etwas tun, ich muss um die Einheit unserer Gemeinde kämpfen. Aber dann das zweite Prinzip, dass ihr das gegenseitig an euch macht. Die Dienste, die ihr bekommen habt, die Gaben, nicht nur auf Gottesdienste, sondern generell einsetzen, um dem anderen zu dienen, damit er im Glauben wachsen kann, damit er gestärkt wird, erbaut wird. Und jetzt nochmal zurück zu dem Eigenwillen und dem Willen Gottes. Es heißt jetzt in Epheser 4, 15 und 16, dass wir alle heranwachsen zu dem Haupt Christus. Und Vers 16, von ihm aus, von Christus, vollbringt der ganze Leib zusammengefügt und verbunden diese Dienste aneinander. Das heißt, wenn du einen Dienst tust, tust du ihn nicht nach eigenen Vorstellungen, sondern Jesus sagt dir in seinem Wort, so ist mein Wille und so tue den Dienst. So tue das, was ich will, dass du tun sollst. Die Einheit in der Gemeinde ist nur dann in geistgewirkter Weise zu erhalten und überhaupt möglich zu erhalten, wenn wir bereit sind, unseren eigenen Willen abzugeben und Gottes Absicht mit der Gemeinde, mit uns und Gottes Willen durchzuführen. Nur dann ist das überhaupt möglich. Und Paulus erinnert hier die Gemeinde in den Versen 4 bis 6 an so viele Dinge, die sie zusammen haben, so unterschiedlich sie auch sein mögen. Also dort waren Heiden und Juden und die waren total verschieden mit unterschiedlichen Kulturen, unterschiedlichen religiösen Vorstellungen. Aber er sagt, ihr habt alle einen Leib, ihr seid zusammen ein Leib, eine Gemeinde. Ihr habt alle den gleichen Geist, den Heiligen Geist. Keiner hat einen anderen Geist. Ihr habt alle die gleiche Hoffnung, ein Erbe im Himmel zu bekommen, eine ewige Herrlichkeit. Ihr habt alle einen Herrn, einer, der sagt, wo es lang geht. Und die Leitung kann nicht selber sagen, wir machen die Gemeinde so. Die Leitung muss sich unter diesen Herrn stellen und sagen, Christus, wie möchtest du denn, dass die Gemeinde ist und wie sie aussieht, wie sie geleitet wird, wie sie gemacht wird. Und die Leitung muss sich darum bemühen und sie muss viel Fleiß daran wenden, das zu tun. Und wenn die Gemeinde merkt, dass der Leiter faul wird, dann muss sie was unternehmen. Dann darf sie das auch nicht einfach so gehen lassen. Wir haben alle einen Glauben. Wahrscheinlich ist hier mit Glaube die gesamte Lehre gemeint. Also die Lehre einschließlich des Willens Gottes in Bezug auf unser Tun. Wir haben alle eine Taufe. Also die Taufe, die wir mit dem Heiligen Geist zum Zeitpunkt unserer Bekehrung. Ein Gott und Vater über allen. Hinweis auf seine Souveränität. Er steht über allem. Durch alle seine Macht, alles zu wirken, was er möchte, durch einen jeden Einzelnen, den er will. Und in euch allen spielt auch seine Allgegenwart hin. Und das Ziel der Einheit, das hatte ich schon gesagt, das ist die Ehre Gottes. Das ist das Ziel der Einheit. Nun, ich möchte euch jetzt noch, wenn wir schon von einem Körper reden, ein Kleidungsstück, das wir oft haben, ist ein Gürtel. Möchte ich euch von einem geistlichen Gürtel erzählen, wie wir denn diese Einheit zusammenhalten können. Ja, das ist unser Punkt 3. Das ist das Band des Friedens. Das ist wie ein Gürtel, der alles miteinander zusammenhält. Also die Einheit bewahren können wir nur, oder Paulus sagt, wir sollen es tun, durch das Band des Friedens. Nun, was heißt Frieden? Über Frieden gibt es so viel, was Leute erzählen, wie Menschen verstehen, dass Friede ist. Der eine sagt, das ist Abwesenheit von Krieg, dem anderen geht das nicht weit genug. Er sagt, Friede ist, wenn es tatsächlich auch schön und ruhig ist. und es uns gut geht und wir ein gewisses Wohlbefinden haben. Und wenn man so aus dem Hebräischen kommt, dann hat Friede tatsächlich mehr, also das Shalom, was ja als Gruß auch genommen wird oder als Salam. Das Arabische ist diesem sehr ähnlich, dem Hebräischen, also sehr stark verwandt. Das hat tatsächlich diese Bedeutung einer Unversehrtheit, eines Wohlergehens, von Sicherheit, Heil, auch Erfolg und das freundliche Miteinander. Das, was wir Europäer unter Frieden von unserer Vergangenheit eher verstanden haben, ist mehr etwas von vertraglicher Natur. Wenn Parteien streiten, dass man einen Vertrag macht, damit Dinge klar sind, und dann ist Ruhe und Frieden und dann ist Ordnung. Ja, zum Beispiel ist Pax aus dem Lateinischen, das Wort wird auch, das heißt eigentlich Vertrag, was wir heute aber im Allgemeinen als Frieden benutzen. La Paz zum Beispiel, Spanisch, ist in Bolivien die Hauptstadt, die heißt der Friede. Das ist eine super Hauptstadt. Das könnten wir auch mal haben. Wäre nicht schlecht. Da muss aber auch Friede im Land sein. Nun, welche Art von Frieden ist es? Wie wird Frieden gelebt? Ist das so etwas wie ein Verhältnis zwischen Menschen, das auf einer Art Vertrag basiert? Ob nun geschrieben oder ungeschrieben, ist egal. Einfach, dass sich Menschen so klar werden, wie sie zu handeln haben. Jeder hat seine Position. Jeder weiß, was er zu tun hat. Und dann ist Frieden. Dann würde ja ein Lass mich in Ruhe auch Frieden sein. Ja, das ist ein Vertrag. Ich stelle bedingt, lass mich in Ruhe. Und wenn du mich in Ruhe lässt, lasse ich dich in Ruhe. Dann haben wir einen Vertrag geschlossen, dann ist Frieden. Aber ich glaube nicht, dass ihr alle mit so einer Art von Frieden leben wollt, die nur aus Verträgen besteht. Von welcher Art des Friedens spricht Paulus eigentlich? Und wir könnten jetzt nach Römer gehen und dort heißt es, wenn wir aus Glauben gerechtfertigt sind, dann haben wir Frieden mit Gott. Das ist schon etwas Juristisches drin, etwas wie ein Vertrag. Aber Römer 14, 19 klingt das schon ganz anders. Lasst uns nun nach dem streben, was zum Frieden und zur gegenseitigen Erbauung dient. Oh, Frieden ist also nicht nur ein Vertrag, sondern Frieden hat etwas mit gegenseitiger Erbauung zu tun. Nicht mit sich gegenseitig in Ruhe lassen, wenn er seine Pflichten einhält. Frieden ist tatsächlich viel mehr. Und in der Tat, Frieden ist ein Wesenszug Gottes. Und Gott macht mit keinem von uns Verträge, damit wir ihn in Ruhe lassen. Da hat er ganz andere Möglichkeiten. Er braucht uns Menschen nicht für irgendwelche Verträge. Und doch, sagt die Bibel, Gott ist ein Gott des Friedens. Es ist ein Wesenszug von ihm. Und wir sollen die Wesenszüge Gottes leben und in die Welt hinaustragen. Genauso auch den Frieden. Ich möchte, dass ihr einmal in Kapitel 2 schaut, Vers 14, und dort einmal schaut, wie Jesus Frieden gemacht hat. Und davon wollen wir heute lernen. Tatsächlich praktisch lernen, wie wir es ab heute Abend spätestens tun wollen. Schaut einmal in Epheser 2, ab Vers 14. Da schreibt Paulus, er, Jesus, ist unser Friede, der aus beiden, also Juden und Heiden ist hier gemeint, eins gemacht hat und die Scheidewand des Zauns abgebrochen hat. Alles, was sie geschieden hat, was sie trennte. Indem er in seinem Fleisch die Feindschaft, das Gesetz der Gebote und Satzungen, hinwegtat und diese zwei Juden und Heiden, die sich nie vertragen konnten, in sich selbst zu einem neuen Menschen geschaffen hat, um Frieden zu stiften. Und die beiden in einen Leib, Gemeinde, wir haben gerade vom Leib geredet, in einem Leib mit Gott zu versöhnen durch das Kreuz, nachdem er durch dieses Kreuz die Feindschaft getötet hat. Ich will das einmal mit einem Bild klar machen. Wenn wir Frieden stiften, also nehmen wir einmal einen Mann und eine Frau, die nebeneinander wohnen. Grundstück vom Mann, Grundstück von einer Frau. Und dazwischen ist auch noch ein Grundstück. Und sie streiten sich jetzt beide um dieses Grundstück. Beide sagen, ich habe Anspruch auf dieses Grundstück in der Mitte zwischen uns. Und sie streiten sich. Nun könnte man natürlich das Schiedsgericht anrufen, man kann gucken, wer bezahlt mehr dafür oder hat das vielleicht mal jemandes Vorfahren gehört oder wie auch immer. Wisst ihr was? Ich möchte euch einen Vorschlag machen. Diese beiden heiraten und dann haben sie alles zusammen. Frieden. Das ist die Art von Frieden, die Gott macht. Er nimmt total entgegensätzliche Positionen, wie zum Beispiel Juden und Heiden, verbindet sie zu einer Einheit, einer Gemeinde, aber nicht damit die Juden den Heiden sagen, ihr müsst jetzt Juden werden oder dass die Juden wie die Heiden werden sollen. Nicht in der Gemeinde, du sollst wie ich werden und ich soll wie du werden, sondern er macht sie zu etwas Neuem, was so völlig neu ist, dass er sagt, für euch das Neue, die Gemeinde, gelten jetzt diese göttlichen Maßstäbe und Regeln. Da muss man sich nicht streiten. Wenn sich die Kinder um einen Ball streiten, na Mensch, stell sie doch beide in ein Tor und lass sie miteinander Fußball spielen. Und dann ist aus Streit Spaß geworden. Das ist die Art, wie Gott Frieden macht. Die Menschen müssen ihren eigenen Willen aufgeben. Und dann macht er aus beidem etwas Neues. Und das ist echter Frieden. Nun, Willen aufgeben heißt nicht, dass wir keinen eigenen Willen mehr haben, sondern unseren Willen aufgeben heißt, unseren Willen verleugnen und sagen, ich beachte ihn nicht mehr. Für mich zählt der Wille Gottes. Das ist das, was für mich zählt. Mein eigener Wille, den will ich jetzt nicht beachten. Das Band des Friedens ist also ein Band des Wesens Gottes um uns. Wenn wir mit dem Wesen Gottes uns alle zusammenbinden zu einer Einheit, dann hat der Wille des Einzelnen keinen Platz mehr, sondern kann nur noch der Wille Gottes bestehen bleiben. Nochmal, das Wesen des Friedens Gottes besteht nicht darin, dass man einen Vertrag zwischen zwei Parteien macht oder eine Verhaltensvereinbarung, die ein friedliches Miteinander ermöglicht. Das Wesen des Friedens Gottes besteht darin, dass beide Parteien ihren Willen, ihr Ich, aufgeben und Gottes Willen als ihren gemeinsamen neuen Willen annehmen. Das ist der Friede, von dem die Bibel redet. Und das ist der einzige Friede, der echten Frieden bringen kann. Und ich liebe Kolosser 3,15 in dieser Hinsicht. Ich liebe es. Ich dachte zu Hause, ich könnte es jetzt in allen Sprachen sagen. Ne? I love it. Ja, lublu, etwas tiefer. Und dann fielen mir die anderen Sprachen alle nicht mehr ein. Kolosser 3,15 bringt es so schön auf den Punkt. Kolosser 3, 12 bis 15 ungefähr ist die Parallelstelle von Epheser 4, 1 bis 6. Ja, das ist eine so wunderbare Parallelstelle. Da sagt Paulus sehr oft die gleichen Sachen, nur eben mit anderen Worten. Und damit kann der Blick schon mal auf etwas anderes gerichtet werden und das Verständnis wird besser. Und da sagt er, und der Friede Gottes regiere. Dieses Wort, das dort steht für regieren, kommt, soweit ich weiß, nur ein einziges Mal im Neuen Testament vor, im Griechischen. Und das heißt, bestimme, sei Schiedsrichter, wie der Schiedsrichter auf einem Fußballfeld, wie jemand, der etwas zu bestimmen hat. Er sagt, der Friede Gottes bestimme in euren Herzen, zu dem seid ihr ja auch berufen, und jetzt noch eins obendrauf, in einem Leib, in der Gemeinde. Paulus sagt, ihr seid dazu berufen in der Gemeinde, dass der Friede Gottes in eurem Herzen regiert, bestimmt, sagt, wo es lang geht. Er ist der Schiedsrichter, nicht dein Wille sagt, wo es lang geht, nicht deine Wünsche sagen, wo es lang geht, sondern Gottes Wille sagt, wo es lang geht. Und hinter einem solchen Band des Friedens steht die Liebe. Es heißt nämlich in Kolosser 3, Verse 14 bis 15, wenn man jetzt guckt, in welchem Zusammenhang steht das denn in Kolosser, dass der Friede Gottes uns regieren soll? Und da sagt Paulus, über all das zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Und der Friede Gottes regiere in euren Herzen. Ich möchte zusammenfassen. Wir sind dazu aufgerufen, ein Leben zu leben, das unserer Berufung in Gott angemessen, würdig ist. Damit unser Leben würdig ist, muss es mit Einheit und Frieden geschehen. Sonst kann es unseres Gottes nicht würdig sein. Danach sollen wir eifrig streben, das zu bewahren. Wir wurden vom Geist Gottes in einen Leib, in der Einheit hineingetauft. Und diese Einheit, der Leib, das heißt also die Gemeinde, gilt es mit allem Eifer zu bewahren, diese Einheit. Das Wesen Gottes als Gottes Friedens bestimmt in unseren Herzen, dass bei jeder einzelnen Entscheidung nicht mein Wille oder der Wille eines anderen Menschen geschieht, sondern der Wille Gottes umgesetzt wird. Und ich möchte mit 2. Korinther 13, 11 schließen. Im Übrigen, ihr Brüder, freut euch, lasst euch zurechtbringen. Lasst euch ermahnen, seid eines Sinnes, haltet Frieden. Und so wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. Ein würdiger Wandel gelingt uns nur, wenn wir eifrig bemüht sind, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Amen. Ich möchte gerne noch beten. Bleibt einfach alle ruhig sitzen und wendet eure Herzen und eure Gedanken zu Gott hin. Himmlischer Vater, du bist ein Gott des Friedens. Nicht nur ein Gott der Liebe, sondern auch einer, der Frieden liebt. Das ist dein Wesen, so wie Heiligkeit, Gerechtigkeit dein Wesen ist, aber auch Gnade und Güte, die so wunderbar für uns sind, dass du diese Gnade an uns zukommen lässt. So bist du auch ein Gott des Friedens. Und du hast uns in einen Leib, in eine Gemeinde hineingestellt, hast eine Einheit geschaffen, indem du uns alle neue Herzen gegeben hast, die deinen Willen befolgen wollen. Aber wir haben alle auch das Problem, dass unser eigenes Ich immer wieder sagt, dass es doch seinen Willen haben möchte. Und deswegen bitte ich dich in Jesu Namen, dass du uns jeden Tag neu den Wunsch gibst, deinen Willen zu erfahren, zu erforschen und dafür die Bibel zu lesen. Und dann diesen deinen Willen zu tun und bewusst zu sagen, dass unser eigener Wille, unser Egoismus zur Seite gelegt werden muss. Hilf uns so, alle zusammen den Frieden in der Gemeinde zu bewahren. Ich bin dir sehr, sehr dankbar, dass du uns den Frieden in der Gemeinde gegeben hast und dass wir ihn haben, dass wir die Einheit haben. Und ich will nicht sagen vollkommen, wie dein Geist es geschaffen hat, aber wir wollen streben, all das zu bewahren. Und ich bitte dich, dass du es in uns, dass du uns dabei hilfst und dass du in uns wirkst. Wir sind auf dich angewiesen. Wir können von alleine nichts tun. Bitte, Vater, wirke in uns dieses Vermögen, Kraft deines Heiligen Geistes, dass du uns hilfst, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens und uns eifrig darum zu bemühen. Amen.